Hallo, hier sind wir wieder einmal mit einem philosophischen Brocken. Mein Name ist Franz Wimmer und ich spreche heute mit Graham Parks. Professor Parks kommt aus Hawaii und unterrichtet dort Philosophie. Und zwar ist Hawaii ein in bestimmter Hinsicht besonderer Ort für die Philosophie, denn das ist eigentlich der Ort, an dem weltweit am meisten Aktivitäten in Bezug auf kulturvergleichende Philosophie durchgeführt worden sind, seit mehreren Jahrzehnten schon. Und in diesem Bereich liegt auch der Schwerpunkt von deiner Arbeit. Nur, wir sprechen heute gar nicht in erster Linie über komparative Philosophie oder über interkulturelle Philosophie, sondern über ein bestimmtes Thema. Ein Thema, das vielleicht ein Thema für die Philosophie überhaupt sein sollte oder sein könnte, das aber faktisch in der akademischen Philosophie, wie wir sie kennen, von den Universitäten in Europa eher selten thematisiert wird, zumindest scheint es mir so zu sein für den deutschsprachigen Raum. Das Thema lautet Umweltphilosophie oder Philosophie der Ökologie. Und man kann sich fragen, hat denn die Philosophie tatsächlich als eine Aufgabenstellung auch die Reflexion auf die Umwelt? Nun habe ich schon gesagt, dass Professor Parks sich mit asiatischer Philosophie auch befasst, aber nicht nur. Japanische Philosophen sind in seinem Interessensgebiet, aber auch Nietzsche oder Heidegger. Und diese Themen bespricht er auch in der Gastprofessur, in diesen Seminaren, die er im Sommersemester jetzt an der Universität Wien abhält. Frage ich dich direkt, warum das Interesse als Philosoph an Fragen der Ökologie?
Ja, also für mich persönlich ist es so, dass ich erst ziemlich spät die Natur oder die Umwelt entdeckt habe. In Schottland, in Glasgow, wo ich aufgewachsen bin, sieht man die Umwelt nicht sehr gut, weil es immer regnet. Und das war immer so eine Aufforderung, Camping zu gehen. Das war nicht so sehr angenehm. Aber in Kalifornien, als ich in Berkeley studierte, habe ich doch dort mit der Sierra Nevada, es gab Sonne, man konnte die Umwelt sehen, für mich zum ersten Mal. Und da war dort auch im 1970 also ziemlich viel Bewusstsein von ökologischen Fragen und Problemen. Zum Beispiel die City of Berkeley hatte schon damals vor 30 Jahren ein Recycling-Programm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich wusste nicht, dass man Recycling machen sollte. Ich habe immer versucht, also meine philosophischen Interessen irgendwie mit meinem Leben zu verknüpfen irgendwie. Und deshalb bin ich, also allmählich habe ich mich zuerst in Fragen von Philosophie der Natur, dass man in der abendländischen Tradition natürlich findet. Und dann ein bisschen später in Umweltphilosophie. Weil man in Amerika, es kommt ziemlich oft vor, dass man in den Universitäten also Institute für Environmental Studies hat und vielleicht dadurch haben die Philosophen so ein bisschen Interesse daran gehabt, weil es schon, man intitulierte das schon, also die Naturwissenschaften, die relevanten Naturwissenschaften und so weiter.
Ja, aber das kann man bei uns wahrscheinlich auch sagen, teilweise, aber das rechtfertigt ja eigentlich noch nicht unser Gespräch, kommt mir vor. Das bringt noch nicht sozusagen einen Beleg dafür, dass sich die Philosophie als Disziplin mit Fragen der Ökologie oder des Umgangs mit der Natur überhaupt auseinandersetzen müsste. Und ich denke, ich vermute, dass es auch in den USA, wenn es solche Environmental Studies gibt, dass man da ganz gut ohne die Philosophen auskommt, meistens, oder nicht?
Doch, das stimmt, ja. Aber es ist vielleicht auch so, dass man natürlich bei uns Medizin studiert und praktiziert und also Recht und alle diese professional fields, wo man dann erst später so ein, die Philosophen kommen dazu mit practical ethics oder applied ethics.
Also so etwas wie Umweltethik?
Ja,
parallel zu dem, was man auch medizinische Ethik nennt,
ja.
Oder auch politische Ethik
oder Business Ethics
oder so etwas.
Ja.
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 Damit sind wir eigentlich, glaube ich, beim Thema bis auf einen Punkt. Es gibt doch in Fragen, die mit der Ökologie zusammenhängen, scheint mir grundsätzlich zwei Alternativen oder zwei Richtungen. Das eine wäre eine politische und das andere wäre eine bewusstseinsmäßige oder wie könnte ich das benennen, nämlich dass man versucht, politische Regelungen zu finden für einen sorgsamen Umgang mit der Welt, mit der Natur, und das andere wäre, dass man reflektiert auf den Bewusstseinszustand von Einzelnen. Ne? Und meine Frage ist dann die, damit können wir vielleicht einmal zunächst das Thema also abschließend umreißen, wenn du einverstanden bist. Meine Frage an dich wäre jetzt die, ob du siehst, dass es in der abendländischen und auch in der asiatischen oder ostasiatischen Philosophietradition für das eine oder für das andere oder für beides Anregungen gibt.
Ja, also ich muss am Anfang gestehen, dass ich mich für das zweite Gebiet mehr interessiere, nur weil ich glaube, dass ich dieses Gebiet ein bisschen besser verstehen kann.
Das Bewusstseinsmäßige.
Ja. Weil ich habe angefangen, Politik und Wirtschaft als Student zu studieren, aber es ist mir nicht gelungen, sehr weit zu kommen. Das fand ich überhaupt nicht interessant und auch nicht sehr leicht zu verstehen. Vor allem der Ökonomie, das habe ich nie verstanden, wie das alles funktioniert. Obwohl es mir klar ist, dass viele der Probleme, die wir jetzt haben und viele Aspekte der Umweltkrisen, so scheint es mir wenigstens, kommen aus diesem riesengroßen Erfolg des Kapitalismus und Konsumerismus vor allem. Das sieht man natürlich viel besser in Amerika, glaube ich, weil wir viel besser Konsumenten sind als hier. Und ich interessiere mich daran, also was wir Political Ecology heißen, und möchte nächsten Semester in Hawaii in meine Lehrveranstaltungen eine Geschichte mit den Studenten, also eine Geschichte der Political Ecology lesen, damit ich mehr darüber verstehen könnte.
Aber trotzdem, und du hast mir auch sonst schon erzählt, dass gerade in Hawaii die Folgen einer umweltunfreundlichen Politik sehr sichtbar sind,
ja,
sehr stark sichtbar,
ja,
sind,
ja,
dann stellt sich natürlich noch einmal die Frage, wie viel leistet die Philosophie als Beitrag etwa bei diesen Problemen?
Ja, also für mich dann bei uns in Institute für Philosophie sind die Lehrveranstaltungen meistens, die heißen Environmental Ethics. Und das wäre so in diesem
Umweltethik,
ja, in dieser Tradition von Medical Ethics und also die Ethik von irgendeinem professionellen Gebiet oder so. Für mich ich interessiere mich mehr für etwas vielleicht ein bisschen tiefer, und das wäre, also was für ein Grundverständnis oder Grundeinstellung man hat zur Natur, die, und was für Folgen, also entweder von einer religiösen Weltanschauung her oder das vor allem vielleicht, weil man kann, wenn man das komparativ ansieht, ist es ganz für mich auffallend, dass die Kulturen, wie in China und Japan entwickelt worden sind, eine ganz andere Grundstellung und ganz andere Begriffe und Konzepte der Natur und des Verhältnisses von dem Mensch der Natur zur Natur haben.
Wir haben gerade über das Natur- und Menschenbild gesprochen, der Philosophie, wie es sich vielleicht auch in einer Art von Umweltethik bewähren könnte. Und Professor Parks hat darauf hingewiesen, dass das Menschenbild und auch das Naturbild in den ostasiatischen oder in manchen ostasiatischen Traditionen des Denkens hier eine Besonderheit oder eine Intensität vielleicht hat, von der man etwas lernen könnte. Ich möchte danach fragen. Im Taoismus, vielleicht auch im Buddhismus, eventuell auch im Konfuzianismus, finden sich immer wieder Warnungen, ganz deutlich im Taoismus, immer wieder Warnungen vor einem allzu technischen und bedenkenlosen Umgang mit der Natur, und das kann sein die Natur der Berge oder auch die Natur der Tiere oder auch die Natur des Menschen oder meine eigene oder was auch immer. Also was sind eigentlich die Qualitäten oder die besonderen Charakteristika, die du da in der ostasiatischen Philosophie bezüglich einer Umweltethik vorfindest?
Am Anfang mit Konfuzius anzufangen, spricht er von diesen drei Welten, er interessiert sich natürlich für den Menschen, und aber nur immer als das Wesen, das diesen Zwischenraum zwischen Himmel und Erde, diese anderen zwei Welten, bewohnt. Und warnt dagegen, dass man den Menschen also zu verstehen versucht, so ohne dieses Kontext zu beachten. Man findet in diesem Welt dazwischen, zwischen Himmel und Erde, der Menschenwelt, dass er den Menschen und das Selbst als so ein, nicht als Substanz oder Materie oder Ding oder Stoff, sondern als ein Netzwerk von Beziehungen versteht. Die Idee von Ren ist, dass der Mensch immer in Beziehung mit anderen Menschen existiert und dass wir am besten leben und so echt menschlich leben können, wenn wir uns nicht nur als eine Knote in diesem Netzwerk betrachten, sondern wenn wir uns als das Netzwerk selber, als diese Mannigfaltigkeit von Beziehungen verstehen. Und dann, danach, die Taoisten haben gesagt, es gibt viel, das sie von Konfuzius übernommen haben, aber die Klage wäre, dass er, obwohl er von Himmel und Erde spricht, dass er zu viel auf die menschliche Welt konzentriert hat. Und diese Beziehungen und dieses Netzwerk nicht weit genug so ausgebreitet hat, wo man jede menschliche Gesellschaft funktioniert nur innerhalb eines großen Kontextes von Himmel und Erde. Und das ist auch heute auch der Fall. Die Großstädte werden mögen, ja, es ist immer im Kontext von Himmel und Erde. Und das haben die Taoisten betont, und daher sind viel weniger anthropozentrisch als Konfuzius, würde ich sagen. Und das ist natürlich wichtig, wenn Anthropozentrismus ist klar ein großes Faktor bei den Umweltproblemen.
Also die Kritik am Anthropozentrismus ist sicher ein wichtiges Merkmal, aber ist es nicht auch die Kritik an einer Technisierung? Die Frage, die sich bei so einer Geschichte aufdrängt, ist ja wohl die, dass man entscheiden soll, wo ist das Gleichgewicht gestört? Gibt es dafür, wo ist der Eingriff zu stark, wie auch immer, gibt es dafür einen Maßstab?
Ja, einen Maßstab würde ich nicht sagen, aber irgendwie ein Daumenregel. Bei dieser Idee von Wu-Wei, wenn man das nicht als Nichtstun oder ohne Tun übersetzt, sondern und versteht, aber als ein Tun, das nicht zu schwer in die Wirkungen, in die Vorgänge von Himmel und Natur eingreift. Auf Englisch non-disruptive activity. Also Activity, man handelt, aber nicht so, dass und, zum Beispiel Segelboot ist ein schönes Beispiel dafür. Man gebraucht den Wind, aber wenn ich ein Boot habe, das ist, du kannst auch ein Segelboot haben und ich habe den Wind nicht verbraucht. Es gibt noch Wind für dein Boot. Oder Windmühlen und so weiter, wo man natürlich die Naturkräfte benutzt, aber nicht, wie heißt use up, so ver, dass man sie nicht...
Nicht aufbraucht, ja. nicht erschöpft nicht, ja. und auch nicht missbraucht.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich immer eine ja. Frage, was ist das konkret, ein solcher Missbrauch? Die findet man nicht eigentlich... ohne nach Ostasien gehen zu müssen, ähnliche Vorstellungen auch in der europäischen Geistesgeschichte?
Ja, das findet man bestimmt. Und für mich ist einer der, er ist kein Europäer, aber ich denke an Emerson.
Ja.
Er schreibt über die, wenn man, also bevor vor Heidegger schreibt er über den Schreiner und das mit dem Hammer, so Hammer heißt das?
Hämmern,
ja. Und er sagt, ja, wenn man das gut macht, braucht man seine eigenen Kräfte nicht. Das ist, weil man dann ist so oberhalb des Werkes, man versucht nicht so auf die Decke etwas zu hämmern, ist schwierig. Aber er sagt, ja, der Mann, es ist nicht die Kraft des Mannes, sondern die Schwerkraft, also die Kraft des Weltalls. Und er harmonisiert oder einrichtet so seine Kräfte mit diesen größeren, größeren Kräften. Und für mich ist das ein sehr schönes Beispiel für dieses Wu-Wei,
nicht gegen die Natur eingreifen.
Ja, und was interessiert mich, ist auch wie Daoismus, daoistische Ideen, also zusammen mit dem Buddhismus in China und dann nach Japan exportiert worden sind. Weil in Japan bei dem Buddhismus hat man die Idee, dass die Natur, findet man einigermaßen im Daoismus auch, aber im Buddhismus viel stärker, dass die Natur selbst göttlich ist. Das findet man nicht in den christlichen Traditionen. Das ist sehr wichtig, dass die Natur das Werk Gottes ist, aber ist nicht selbst göttlich. Und wenn die Natur göttlich ist, wie für die Buddhisten in Japan, ich denke an Kukai und Dogen vor allem, dann ist es natürlich, dass man die Natur also mit Ehrfurcht behandelt und dass man die Natur nicht, weil das ist für sowohl für Kukai als auch für Dogen, die Naturwelt ist der Leib des Buddha. Das ist so fast eine Identifizierung. Und deshalb will man keine Frevel daran begehen. Und, aber es ist auch nicht so, dass man überhaupt nichts dazu macht. Ein Leib, ich glaube, Also das Bild von Leib ist bei Kukai so gemeint, dass man diese Organe und Glieder, oder sie alle zusammenwirken, so in diesem einem organischen Zusammenhang. Und es könnte etwas vielleicht schief gehen, damit, also worin der Mensch vielleicht eingreifen sollte, um etwas wie eine medizinische Vorfahren Operation
also
machen könnte.
Buddhas Leib, die Natur, könnte auch krank sein.
Ja.
Von selbst oder durch den Menschen?
Ja, das ist die Frage. Das.